Kontext verstehen, Zukunft gestalten. Der business-therapeutische Podcast von Sasserat Plus. Für uns ist Zukunftssicherung von Organisationen ja unser großes Leitmotiv. Das ist das, was uns treibt, womit wir uns auseinandersetzen. Und ein ganz zentrales Thema ist Transformational Branding, nämlich Zukunftssicherung in Transformationsprozessen über die Marke. Und darüber wollen wir heute gerne ein bisschen sprechen, wozu Anna gerade auch was ganz Interessantes gefunden hat, nämlich eigentlich das, was unseren Kontext heute ausmacht.
Ja, total, weil ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen und das beschäftigt mich irgendwie jetzt seit den letzten Tagen und ich spreche da, glaube ich, gerade mit jedem drüber. Und zwar geht es irgendwie darum, dass der Horizont veröffentlicht hat, dass die Generation Z eigentlich ja den Konsum, so wie wir ihn heute kennen und auch leben, ganz anders sieht und auch ganz anders verfolgt. Also konkret ist das Beispiel da, dass es einfach darum geht, wie in Zukunft Mode gekauft wird und auch Mode getragen wird. Der Tenor des Artikels einfach ist, dass zukünftig es gar nicht mehr um Neukauf geht, sondern vielmehr um, wie kann man eigentlich auch Kleidung teilen und Kleidung nachhaltiger konsumieren, um einfach ja in der Fashion-Industrie auch eine neue Art der Denke und eine nachhaltige Perspektive zu implementieren. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann gefragt, was bedeutet das eigentlich für die Markenführung, wenn sich die Kundenbedürfnisse so radikal verändern, dass sich ganze Märkte verändern?
Also ich glaube, dass wir heute uns in einer unglaublich spannenden Zeit befinden, weil wir natürlich sehen, dass Markenführung viel, viel größer und viel ganzheitlicher gesehen werden muss. Wir haben heute eigentlich Anforderungen an den Kontext und Anforderungen an ein Verständnis der Welt, in der die Marken sich bewegen und in der Marken leben, die viel, viel breiter sind. Also du hast es gerade angesprochen, dass die Menschen sich teilweise ein bisschen vom Konsum abwenden, dass eigentlich nicht mehr klassisch diese Produktfokussierung gibt. Und das ist natürlich etwas, was wir in ganz vielen Bereichen beobachten, dass Technologisierung, Wertewandel, eine Veränderung von Gesellschaftsstrukturen natürlich einen ganz großen Impact darauf hat. Und ich glaube, Unternehmen müssen es heute wesentlich breiter verstehen, müssen wesentlich stärker auch verstehen, welchen Impact sie eigentlich auch auf die Umwelt, auf den Planeten als Gesamtsystem haben. Und dementsprechend kann Marketing eigentlich heute nicht mehr so sein, wie es früher mal verstanden wurde. Oder Markenführung ist viel, viel mehr als eine Funktion, die Marketing klassischerweise mal war, die von den großen Konsumgüterherstellern ja eigentlich gefördert wurde, wo man halt gesehen hat, es geht eigentlich um die Vermarktung, den Abverkauf von Produkten mit einem sehr starken Fokus auf eine Zielgruppe und nämlich auf Käufer und Verwender. Ich glaube, heute muss man das viel stärker als ein ganzheitliches System verstehen, was dann tatsächlich auch im Kontext funktioniert. Und das ist für uns etwas, was wir dann natürlich mit der Begrifflichkeit des Transformational Branding versuchen zu greifen. Aber ich glaube, vorher muss man an einer Stelle nochmal zum Verstehen das ein bisschen genauer erklären. Ich glaube, heute ist es halt nicht nur so, dass man eine Überlappung finden muss zwischen dem, was die Umwelt oder was die Gesellschaft oder was der Markt heute ganzheitlich braucht, sondern gleichzeitig halt auch verstehen, wo ein Unternehmen herkommt, was eigentlich die Identität ausmacht und was eigentlich so das innere Energiefeld ist. Und wir benutzen dazu immer ganz gerne ein Konzept, das des Boundary Objects, was man verstehen kann wie einen dreidimensionalen Raum, in dem ich genau weiß, wo ich heute stehe, aber der mir auch genau zeigt, in welche Richtung ich mich entwickeln muss, aber noch viel mehr, und das ist, glaube ich, das Wichtige in einem Boundary Object, dass mir auch Grenzen zeigt, also Dinge, die ich nicht kann, wo ich mich nicht hier entwickeln sollte. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Spannung, dass ich auf der einen Seite den Halt und die Klarheit habe, wo ich stehe, aber auf der anderen Seite auch die Orientierung, in welche Richtung ich mich mehr entwickeln kann und damit eigentlich ganz viel möglich macht in einer zukünftigen Bewegung.
Das heißt ja aber, wenn man dir so zuhört, dass die Markenführung der Zukunft ja gar nicht die reine innovative Produktführung ist, sondern tatsächlich ja Markenführung auch heißt, Organisationen zu führen. Und du hast es gerade schon gesagt, für uns heißt dann dieser Prozess Transformational Branding, weil wir einfach an die Kraft der Marke glauben in diesem Prozess, der als Vehikel oder die Rolle des Boundary Objects da einnimmt und da eben uns hilft, am Anfang ganz klar Situationen zu verstehen, Dysfunktionalitäten aufzudecken und gleichzeitig eben ein Halten, eine Richtung, eine Leitlinie, wie du es gerade genannt hast, zu zeigen. Das heißt, einfach so einen ganzen Transformationsprozess einer Organisation mit beziehungsweise durch die Marke oder über die Marke zu führen. Warum ist denn die Marke so wichtig in so einem Transformationsprozess?
Also ich glaube, dass man, also Transformation ist ja heute ehrlicherweise ein Wort, was in aller Munde ist. Und wir haben es eingangs ja schon beschrieben. Ich glaube, Organisationen sehen halt aus einer internen Perspektive haben sie eine unglaubliche Überforderung, dass sie gar nicht genau wissen, wie sie sich weiterentwickeln sollen, wo sie herkommen, was eigentlich ihre inhärente Stärke ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt ganz viele Entwicklungen von außen, auf die wir vorhin schon eingegangen sind, die Unternehmen unter einen unglaublichen Druck stellen und ganz viele eigentlich damit in eine Situation kommen, wo sie einen Hauch von Dysfunktionalität haben. Wir haben uns letztes Jahr das mal angeschaut in einer Studie, wie viel Menschen, und das war bevölkerungsrepräsentativ unter Arbeitnehmern, wie viele Menschen eigentlich heute glauben, dass das Unternehmen oder die Organisation, in der sie tätig sind, sich in einem Transformationsprozess befindet. Und wir waren wirklich überrascht, dass 83%, was eine signifikant große Zahl ist, glauben, dass ihr Unternehmen sich gerade in einem Transformationsprozess befindet. Wenn man sich Google Search Volumen anguckt, ist Transformation heute auf einem Wert, der eigentlich nur noch durch Fußball gematcht wird. Das heißt, Transformation ist eigentlich heute in aller Munde. Und wenn man sich aber die Realität anschaut, ist es so, es gibt ganz schöne Studien dazu, die eigentlich fast alle, die zum gleichen Ergebnis kommen, ist es so, dass 70% aller Transformationsprozesse nicht die gesteckten Ziele erreichen. Das heißt also, wir haben ein Scheitern von über der Hälfte aller Prozesse, die da sind. Und wenn man dann halt versucht zu verstehen, woran das eigentlich liegt, ist es so, dass 58% dieser Prozesse scheitern aufgrund der Kultur. Also aufgrund der Menschen und der Art und Weise, wie diese Menschen miteinander umgehen und wie sie eigentlich versuchen, dann gemeinsam ihre Zukunft zu gestalten. Und da spielt ein ganz zentrales Thema eine Rolle, nämlich, dass man einen Sinn sieht, dass man eine Orientierung kriegt, die mich tatsächlich gemeinschaftlich als Organisation in die Zukunft führt. Und das ist eben das, was wir dann versuchen, über dieses Konzept des Transformational Brandings zu greifen, wozu wir auch einen relativ klaren Prozess beschrieben haben, den du, Anna, aber ja viel besser erklären kannst als ich.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt über den Analyseteil als Beginn schon relativ viel gesprochen. Für uns ist es halt wahnsinnig wichtig, am Anfang zu verstehen, wo steht die Organisation, aber auch, wo kommt sie her? Was sind Herausforderungen, Probleme, wo die Marke dann einfach die Rolle der Projektionsfläche einnimmt, über die man dann auch teilweise einfach leichter sprechen kann und auch besser und einfacher Probleme und Herausforderungen artikulieren kann, sodass wir, glaube ich, immer damit anfangen zu sagen, was ist eigentlich der Sense of Urgency, gleichzeitig aber auch eben klar definieren können, wo kommen wir her und wo wollen wir hin. Und das Bild der Ganzheitlichkeit fassen wir dann in der Strategie zusammen, wo es dann tatsächlich ja eher darum geht, so ein Framework zu definieren, was gibt uns Halt, aber gleichzeitig auch ein richtungsweisendes Element zu sein, wo wollen wir in Zukunft stehen. Ich glaube, im nächsten Schritt, und das ist dann der dritte Schritt für uns, der Schritt der Mobilisierung, und das zeigt sich ja auch in den Zahlen, die du gerade gesagt hast, wenn 70% der Transformationsprozesse scheitern, 58% deswegen, weil es ein Problem mit der Kultur gibt. Und ich meine, Kultur, das sind Menschen. Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, in so einem Prozess auch die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, auch da hat die Marke halt ein total hohes Maß an Wichtigkeit, weil es über die Marke halt möglich ist, die Leute einfach zu mobilisieren. Das geht natürlich nur, wenn wir es dann auch tatsächlich erlebbar machen. Das ist für uns der vierte Schritt der Implementierung. Hier nutzen wir dann immer so eine Vier-Felder-Matrix, wo wir sagen, wir können uns ja mal gemeinsam, und das ist auch ganz schön, weil man es dann eigentlich über die Organisation hinweg mit einer Vielzahl von Menschen machen kann, indem man sie einfach alle mal fragt, wenn das unser Zielbild ist, wo haben wir denn gerade eigentlich Baustellen, aber gleichzeitig auch das Schöne zu sagen, wo sind wir denn eigentlich schon gut, um natürlich auch immer zu motivieren und zu begeistern. Und im zweiten Teil des Workshops oder dieser Vier-Felder-Matrix können wir uns dann eben anschauen, was bedeutet das für die Zukunft? Also was haben wir denn eigentlich für Ideen, um diese neue Vision auch erlebbar zu machen, beziehungsweise sie ja tatsächlich auch zu leben und Veränderungen zu treiben, aber natürlich auch darüber nachzudenken, was sind denn vielleicht Regeln, an die wir uns alle halten müssen, um dann auch ja gemeinschaftlich an diesem neuen Zielbild zu arbeiten, sodass wir dann im fünften Schritt tatsächlich die Verankerung der Marke haben, also das Teil des ganzen Prozesses ist und damit auch eine echte Veränderung stattgefunden hat.
Anna, wenn ich eine Frage dazu stellen darf, und zwar, warum ist denn dieser Sense of Urgency am Anfang so wichtig?
Na, ich glaube schon, dass man einen gewissen Leidensdruck braucht, um auch zu handeln. Und wir sprechen dann ja manchmal auch ein bisschen bildlich vom Tal der Tränen. Ich glaube, dass tatsächlich erst die Bewegung möglich ist, wenn man auch einmal kurz ein bisschen Leid erfahren hat.
Das heißt, Transformation tut weh und muss auch weh tun, weil sonst keine Bewegung entstehen kann?
Ja, aber gleichzeitig muss sie auch immer ein bisschen schön sein, finde ich.
Und schön ist dann ja wahrscheinlich auch das passende Stichwort, weil wir natürlich ganz gerne uns auch mit Marken auseinandersetzen, die für uns auch mit Schönheit erfüllen. Deswegen, mit wem möchtest du noch gerne sprechen, Anna?
Ich würde gerne mit der Chefredakteurin von Vogue sprechen, weil wir seit Sommer letzten Jahres gemeinsam ja an der Transformation der Marke Vogue arbeiten. Und ich glaube, es ist total schön, ihr mal zuzuhören, gleichzeitig aber auch vielleicht mal praxisnah zu hören, wie denn dann so ein Transformational Branding-Prozess aussieht.
Das heißt, wenn du mit Christiane sprichst, würde man dann halt auch erkennen können, wie sich eine Entwicklung vollzieht von einem Produkt, womit wir ja angefangen haben, zu eigentlich etwas viel Größerem. Also kann man nur gespannt sein und ich freue mich auf dein Gespräch mit Christiane.
Hallo Christiane und danke dir natürlich erstmal, dass du mit uns kurz zu dem Thema Transformational Branding sprichst. Meine erste Frage an dich ist tatsächlich ganz persönlicher Natur. Und zwar haben wir gerade darüber gesprochen, dass Transformation ja irgendwie auch Schmerz und Freude mit sich bringt. Wie hast du denn eigentlich ja ganz persönlich die Transformation bisher erlebt?
Also erstmal hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf. Und wie habe ich ganz persönlich die Transformation erlebt? Also glaube ich, dass ich mich hoffentlich immer in Transformation befinde. Von daher ist das ein gelebtes Gefühl. Und das geht immer einher mit Zweifel. Das geht immer einher mit der Angst vorm Scheitern. Und das geht aber auch immer einher mit, das kriege ich schon hin. Also das heißt, es ist das und ich glaube, dass das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch mehr oder minder der Prozess einer Transformation, dass es genau das haben muss. Also und ich natürlich auch das große Privileg habe, das, was ich mache, nämlich diese wunderbare Marke Vogue zu leiten seit so vielen Jahren. Ich habe so ein Fundament gelebten Vogue-Lebens und das gibt einem sicher in Situationen, die drohen auch zu kippen, emotional zu kippen, man sein Team nicht begeistern kann, nicht mitnehmen kann, dass da dann irgendwann dieses gelebte Vogue-Leben kommt und mich an die Hand nimmt mit mir sozusagen und sagt, okay, komm, doch. Und diese Geschichte beweist, dass eine Marke wie die Vogue die Kraft hat. Also das beschreibt so ein bisschen diese emotionale Tour de France der Transformation von Vogue.
Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen ja fast angefangen zu erzählen, der Transformationsprozess an sich, das sind verschiedene Stufen und gerade irgendwie auch die Marke Vogue dir dabei total viel geholfen hat. Und was ja auch unser Topic heute ist, ist ja das Thema Transformational Branding, weil wir halt ganz stark an die Kraft der Marke während dieses Prozesses glauben, weil wir ja schon immer sagen, dass die Marke halt innerhalb dieser unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Dinge erfüllen kann und damit halt auch immer so eine Zukunftsgewandtheit mit sich bringt. Wo beziehungsweise wie nutzt du denn die Marke Vogue innerhalb dieses Transformationsprozesses gerade bei euch?
Na, ich glaube, und das zeigt dann auch, wie verliebt ich immer noch in diese Marke bin. Ich glaube, dass eine Marke wie Vogue sich immer in Transformation befinden muss. Die Herausforderung, und weil die Zeiten sich verändern, verändern sich natürlich auch die Herausforderungen. Aber wenn man überlegt, dass es diese Marke seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt, dass die Vogue UK in der Mitte des Zweiten Weltkrieges gelauncht wurde, dass 1920 dann die französische Vogue, dass wir quasi Weltkriege überdauert haben und auch die letzten Krisen uns diesen Krisen stellen mussten, weil natürlich auch unsere Branche, nämlich in erster Linie natürlich auch die Luxusbranche, in all diesen Krisen stark unter Beschuss war. Das heißt, wir mussten uns ja permanent verändern und ich glaube, dass diese Geschichte Vogue ist auch eine Geschichte der Transformation. Sind die Herausforderungen jetzt für mich, die ich auch natürlich 2001 erlebt habe, wie 2008, 2009 erlebt habe, sind diese Herausforderungen jetzt vielschichtiger? Natürlich, weil wir sind immer noch in einer digitalen Revolution. Natürlich, wir sind konfrontiert mit Corona, wir sind konfrontiert damit, dass Menschen etwas anderes wollen, das Wort Luxus definieren, in einer Weise, wie wir quasi es nie gesehen haben. Und das heißt, Transformation bei Vogue ist auf der einen Seite fühlt sich für mich natürlich an. Ich muss mich verändern. Und dann auch natürlich in einer Branche, der quasi Veränderung, permanente Veränderung eigentlich auch das ist das Mantra eines jeden Tages, nämlich in erster Linie die Modebranche, die immer davon erzählt, was morgen sein wird und sich immer wieder neu erfindet und korrigiert. Also deswegen glaube ich, ist dieser Prozess Transformation Vogue ist ein natürlicher, aber es ist ja nicht quasi der Dialog zwischen der Marke und mir, sondern es ist der Dialog zwischen meinem Team, zwischen unseren Lesern, zwischen und damit Leserinnen, und damit meine ich die uns kennen, die uns schätzen, die den Weg mit uns gehen, die uns kennen, aber uns nicht konsumieren, die wir erreichen wollen, und die wir noch nicht kennen und die uns noch nicht kennen und die wir erreichen wollen. Das heißt, diese weg von dieser wir sind nur für eine bestimmte Zielgruppe attraktiv und wollen das auch nur sein, hinzu wir sind eine Weltmarke und deswegen wollen wir auch mit der Welt kommunizieren. Das ist etwas, was wir so in dieser Form, glaube ich, noch nicht getan haben. Und das ist das Neue an dieser Transformation.
Schließen sich für mich tatsächlich auch gleich zwei Fragen an. Nämlich das eine, und natürlich, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, Corona und wie das jetzt eigentlich den Kontext verändert hat. Aber weil du gerade ja extrem viel über Wandlung, Veränderung und ja auch darüber gesprochen hast, dass das natürlich die Marke irgendwo auszeichnet. Gibt es denn im Kern etwas in der Identität der Marke Vogue, das eigentlich über die Jahre stabil geblieben ist? Also gibt es etwas, was quasi diesen Wandel befähigt und was sich auch über die Jahre nicht verändert hat und was Vogue damit auch einzigartig macht?
Ich denke, das ist unser Anspruch es hört sich jetzt vielleicht altmodisch an, aber es ist ein sehr schönes Wort. Es ist der Anspruch an Handwerk. Mhm. Dann natürlich originärer Content, der immer wieder einzahlt auch auf das Know-how. Ich denke, das ist das, was quasi wir schützen müssen als Kern auch, dass wir unangefochten die sind, die das Know-how haben und die das Handwerk beherrschen.
Und dann jetzt in Zeiten von Corona ist ja die Veränderung irgendwie doch nochmal eine andere. Was bedeutet das für so eine Marke Vogue und auch für den Gesamtkontext, in dem die Transformation ja gerade begonnen hat oder eigentlich bis vor ein paar Monaten stattgefunden hat?
Naja, ich glaube, dass das ist unvorstellbar war, dass man eine und jetzt bleibe ich mal eben bei der dem Kern, nämlich der Zeitschrift, dass es unvorstellbar war, dass man ein Magazin wie die Vogue per Zoom-Meeting editieren kann. Das hat sich keiner von uns, und wenn ich sage uns, wir sind 27 Chefredakteurinnen und Chefredakteure, hat sich das sicher keiner von uns vorgestellt. Auf der anderen Seite auch natürlich die Herausforderung, ein Großteil unseres redaktionellen Alltags beschäftigt sich ja auch mit Content-Erstellung. Und das heißt natürlich auch Fotoshoots organisieren, dahinfahren, Teams zusammenbringen. Und das gilt dann ja wieder auch für die digitalen Kanäle. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, das Foto zu machen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dieses Interview live zu führen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, den Film, das Video zu machen, dann bist du ja erstmal quasi genau dessen beraubt, wovon ich davor gesprochen habe, nämlich originärer Inhalt, Handwerk. Dann kommt das andere. Dann kommt eine Institution sein, zu einem Hörer greifen können, jemanden anrufen können, jemanden eine E-Mail schreiben können und sagen können, fällt dir was ein? Und du dann in einen Austausch gehst, der so direkt mit diesen Menschen und so kontinuierlich, wie jetzt gerade jedenfalls gefühlt in meiner Wahrnehmung, noch nie stattgefunden hat. Und das ist ganz toll. Also ein Beispiel, wir bereiten eine Ausgabe vor und wir sagen, eigentlich wäre es toll, wenn wir für diese Ausgabe auch mit dem Superstar-Make-up-Künstler zusammenarbeiten. Und man dann die Telefonnummer hat und diesen Menschen auch erreicht und dieser Mensch sitzt im Homeoffice und sagt, weißt du was, ich überlege mir was, was stellst du dir denn vor? Und sagst du, ja, vielleicht Illustration oder, ja, weiß ich gar nicht, Illustration, aber Collagen, das ist eigentlich was, womit ich mich immer beschäftigt habe. Und dann gibt es etwas, und 10 Tage später hast du einen spektakulären Inhalt, an den du vielleicht so gar nicht gedacht hättest, den du aber auch weiterführen kannst, wo du sagst, oh Mensch, und eigentlich wäre es toll, wenn wir beide jetzt vielleicht noch ein Gespräch machen könnten, ein Zoom-Meeting machen könnten, mit dem wir diese Geschichte aus Print verlängern und das machen wir für Instagram Live und mach doch vielleicht auch noch ein kleines Tutorial daraus oder und auf einmal hast du quasi das, wovon du immer sprichst, wie man eigentlich Geschichten angehen will, ist dann da und ist auch für mich jetzt so ein Learning, dass mit einer Marke wie Vogue alles möglich ist. Selbst in diesen Zeiten, wo wir alle davon reden, im teilweise totalen Lockdown zu sein oder in einer reduzierten Beweglichkeit zu sein.
Kann man dann sagen, dass, weil wenn man dir so zuhört, dachte ich gerade, Transformation heißt dann ja auch so ein bisschen Neudenken, also quasi andere Denkweisen zulassen, andere Dinge ausprobieren. Wann würdest du denn sagen, ist die Transformation von Vogue erfolgreich gewesen?
Also erstens mal habe ich in unserem gemeinsamen Transformationsprozess begriffen, dass es nicht ein bisschen sein kann. Also das ein bisschen gibt's nicht, sondern ich glaube, das muss viel sein und das muss zu 100% sein. Und vielleicht fällt mir sowas ein wie, nicht vielleicht, mir fällt sowas ein wie gelebte Realität. Also wenn das permanente neue Justieren ist, dieses für mich auch, und ich habe das ja mal schon gesagt, dass ich mich in dieser Position sehe, wo ich hoffentlich die Fäden in der Hand behalte, hoffentlich die Fäden permanent loslassen kann, hoffentlich die Lehrende bin, genau wie die Lernende, und die Wissende und die Unwissende, also dieses permanente Hin und Her, dass so viel Flexibilität dann auch signalisiert, dass viel mehr möglich ist, als man eigentlich gedacht hat. Auch gerade für junge Menschen, die sich ausprobieren müssen, die du aber auch, und auch das habe ich in der Zusammenarbeit mit euch gelernt, dass so viele Transformationsprozesse auch scheitern. Das war irgendwie oder ist ein Wort, das will ich nicht zulassen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass ich die größtmögliche Flexibilität haben muss und aber natürlich auch immer signalisieren muss, alle dürfen auch Fehler machen. Ich stehe da dann schon. Und das glaube ich, das ist das, was uns hoffentlich ganz nahe an quasi den erfolgreichen Transformationsprozess heranbringt.
Also so eine gesunde Balance aus Herkunft und Zukunft zu schaffen wahrscheinlich, ne? Also das zu bewahren, was einen so erfolgreich gemacht hat und gleichzeitig sich halt zu öffnen für neue Möglichkeiten.
Ja, da ist das nicht immer wichtig, dass gerade wenn es diese Tradition gibt, wenn es dieses gelebte, gewachsene Fundament gibt einer Marke, dann wäre es doch falsch, sich nicht auch immer wieder darauf zu besinnen. Und das ist ja auch eine Kraft. Das ist ja auch was quasi, das ist dieses, ich weiß, wir sind ein Podcast, ich bewege mich hier jetzt immer permanent, aber dieses gestreckte Schultern, dieses ein bisschen größer werden und wie dann irgendwann immer dieser lapidare Satz kommt, das kriegen wir schon hin, wir sind ja schließlich die Vogue. Und das hat natürlich auch was mit dieser gelebten und der permanenten auch Erinnerung an diese Tradition zu tun. Das heißt ja nicht, dass quasi Tradition in all dem, was wir tun, permanent gegenwärtig sein muss oder darf, also überhaupt nicht. Und wir haben ja auch immer davon gesprochen, dass auch eine Marke wie die Vogue sich demokratisieren muss. Und das beste Beispiel war unsere Ausstellung im letzten Jahr, wo quasi wir ja genau das wollten, ganz viele Menschen erreichen, die der Marke noch nicht begegnet sind. Und deswegen, deswegen.
Ich glaube auch, das ist eine totale Chance, wenn man so ein Fundament hat. Und gleichzeitig ist, glaube ich, wieder der Bogen zu unserer ersten Frage, weil natürlich diese Tradition dann auch Schmerz mit sich bringt, wenn man manchmal Altes aufgeben muss. Das hat man natürlich als neue Marke eher weniger. Dafür hat man dann das Fundament nicht. Und ich glaube, das ist ja dann tatsächlich auch so das, was ja auch unser Fazit aus dem, oder zumindest aus meiner Perspektive jetzt so das mitnehmende Fazit wäre, zu sagen, Schmerz und Freude gehört halt zusammen und die Marke als kraftgebendes Element hilft einem aber total an die Zukunft zu glauben und auch immer weiter neue Wege zu entwickeln und sich für die Zukunft halt einfach aufzustellen, um halt auch so eine Relevanz zu behalten.
Ja. Und ja schon auch zu sehen, dass diese Relevanz ja da ist, weil es auch das große Interesse so vieler junger Menschen gibt, die natürlich, auch weil sie all diese Möglichkeiten haben, weil sie quasi alles angucken können, herausfinden können, ist ja, wenn wir dann faszinierend sind, wenn wir es immer noch schaffen, faszinierend zu sein, dann gibt es uns ja genau diese Relevanz, nimmt uns aber natürlich auch unglaublich in die Pflicht, genau, nämlich uns permanent zu verändern. Und auch im Prinzip wahrscheinlich so eine Erwartungshaltung, die gar nicht definiert ist. Das macht es ja dann teilweise auch so herausfordernd, einer Erwartungshaltung immer gerecht zu werden. Wenn du so viel kennst oder meinst zu kennen und quasi du auch denkst, uns zu kennen, dann ist es leicht zu sagen, ja, okay, klar, weiß ich schon. Ne? Mhm. Die sind halt so und so. und dann demjenigen so zu begegnen, dass es unerwartet ist und dass es damit was Fesselndes bekommt, dass man immer wieder zu uns will, dass man uns jeden Tag besucht und dass wir im Idealfall, was natürlich sich jeder vorstellt, der kommuniziert als Marke und so sehen wir uns ja, dass man uns morgens begegnen will und mittags begegnen will und nachmittags und abends auch noch quasi dann, keine Ahnung, auf dem Sofa oder im Park sitzen will und uns blättern will mit Muße. Also das und das, das glaube ich, das schaffen wir, weil wir uns verändern, weil wir uns den Herausforderungen stellen, weil wir emotional bleiben, weil wir vermitteln, wir wissen, aber wir sind auch mutig genug, uns zu verändern.
Vielen, vielen Dank dir und wir wünschen natürlich dir beziehungsweise der Marke Vogue alles Gute weiterhin und eine erfolgreiche Transformation.
Ja, vielen Dank. Jede Marke kann gute Wünsche gebrauchen. Dankeschön.
Danke, Christian.
Gerne.